Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Heute geht es um Neurodermitis. Das ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung und knapp 14% aller Menschen haben im Laufe des Lebens mal Neurodermitis. Meine heutige Expertin Carlotta Peutzer ist Ernährungsberaterin und war selbst betroffen. Sie hat es geschafft, mit antientzündlicher Ernährung dagegen vorzugehen und lebt heute beschwerdefrei. Was genau eine antientzündliche Ernährung ist und wie wir das Ganze ganzheitlich angehen müssen, das besprechen wir jetzt in dieser Folge. Hallo Carlotta, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hi, ich freue mich auch sehr und ich freue mich einfach auf das Gespräch und habe mich sehr gefreut über die Anfrage.
Schön, ja, weil ich persönlich fand es auch mega spannend, einfach ganz speziell diese Verbindung zwischen antientzündlicher Ernährung und Neurodermitis oder auch andere chronisch entzündliche Hauterkrankungen, weil das betrifft ja nicht nur Neurodermitis. Aber ich würde zunächst ganz, ganz gerne ein bisschen in deine persönliche Geschichte eintauchen, denn ich bin mir sicher, dass sie deine größte Motivation ist, heute so vielen Menschen zu einer gesunden, ganzheitlichen, antientzündlichen Ernährung eben zu beraten, oder?
Ja, ich würde mir heute wünschen, dass Menschen schon bevor sie krank werden, aktiv werden und sich mit gesunder Ernährung befassen. Bei mir war das ehrlicherweise aber nicht so. Ich habe erst damit angefangen, als es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging. Und ja, habe mir das heute zur Aufgabe gemacht auf dem Instagram-Kanal, den ich mit meinem Freund zusammen betreibe, weil er Koch ist und ich die Ernährungsberaterin. Dass wir zeigen wollen, was Ernährung alles kann und wie Ernährung wirkt.
Was heißt denn, wenn du sagst, es ging dir sehr, sehr schlecht? Also was war da so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich wirklich irgendwie was angehen, was tun, was ändern?
Also ich hatte schon seit meiner Kindheit Neurodermitis, aber immer aushaltbar, sage ich mal, immer mal ein paar Stellen. Und richtig schlimm geworden ist es mit Mitte 20. Also habe ich gerade in einer schlechten Beziehung gesteckt. Ich habe mich sehr schlecht ernährt. Ich hatte meinen ersten Job, mit dem ich gar nicht zufrieden war. Es kamen ganz, ganz viele Sachen zusammen, auch hormonelle Umstellungen, weil ich den Nuva-Ring damals abgesetzt habe. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auf Malta gelebt und meine Haut ist über einige Wochen immer, immer schlechter geworden. Und ich konnte zugucken, wie von Kopf bis Fuß sich meine Haut entzündet hat. Ich habe auf einmal Nesselsucht bekommen, also ganz extreme Quaddeln. Ja, Neurodermitis von Kopf bis Fuß. Und ich bin super panisch geworden. Ich hatte Juckreiz, ich konnte nicht mehr schlafen. Man fühlt sich natürlich auch total unansehnlich. Also ich glaube, heute würde ich ein bisschen anders damit umgehen, aber damals habe ich mich extrem zurückgezogen und war so unsicher und habe letztlich auch meinen Job dann gekündigt und bin irgendwann auch ins Krankenhaus gegangen.
War das denn für dich sofort klar, dass all diese Umstände, also vielleicht eben auch die Unzufriedenheit mit dem Job, Hormonumstellungen und so, war dir das sofort klar, dass das irgendwie zusammenhängen könnte?
Ja und nein. Ich habe schon angefangen zu recherchieren, aber ich habe auch schnell gemerkt, es gibt so viele verschiedene Ansätze, man kann sich das so krass verlieren. Ernährung war auf jeden Fall schnell ein Punkt, wo ich gesagt habe, da könnte man ansetzen. Aber ehrlich gesagt, ich habe es nicht so richtig alles in Zusammenhang gebracht. Ich habe schon gemerkt, dass meine hormonellen Umstellungen auch ein Thema waren, dass ich meine Tage zum Beispiel auch ein Jahr lang dann fast nicht hatte. Mhm. Und schon gemerkt habe, irgendwas muss durcheinander sein, also irgendwas muss los sein. Aber ja, ich war, wie gesagt, völlig überfordert.
Ja, das glaube ich. Und dann irgendwie auch verständlich, dass du erstmal, also dass man ja dann irgendwann so verzweifelt ist, dass du ins Krankenhaus gegangen bist. Wie sind die denn dort dann damit umgegangen? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich habe verschiedene Sachen probiert. Also ich war erstmal in Malta, in einem, konventionellen Krankenhaus, die mich dann mit Cremes und Tabletten behandelt haben. Mhm. Und ich würde auch bis heute sagen, dass ich keine Feindin von Tabletten oder Cremes bin. Die sind super wichtig und können Leben retten ja auch. Und die Haut kann ja auch ganz schlimm infiziert sein, weswegen das dann auch wichtig ist, richtig zu behandeln. Aber diese Cremes und Tabletten haben natürlich auch Nebenwirkungen und sie bekämpfen immer nur die Symptome und nicht die Ursachen. Und das habe ich eben auch gemerkt. Also diese Schübe wurden dann ein bisschen unterdrückt durch die Medikamente, aber es kam immer wieder und es kam immer doller wieder. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gezogen und da bin ich dann in die Klinik in Neukirchen gegangen, die ich auch sehr empfehlen kann allen Neurodermitis-Betroffenen, weil da ohne Cortison behandelt wird. Und das war dann auch mein erster Berührungspunkt mit Ganzheitlichkeit. Also die haben da die Ernährung angeschaut, die haben Rotationsdiäten mit uns gemacht. Wir hatten Therapiestunden, wir konnten Yoga machen. Die haben sich unseren Darm angeschaut, mit Probiotika gearbeitet. Das war das erste Mal, dass ich so dann auch, sag ich mal, von Fachpersonal die Rückmeldung bekommen habe, okay, man kann noch mehr machen, als nur Cremes und Tabletten zu schlucken.
Da würde ich gerne dann gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, aber vielleicht können wir einmal kurz definieren, was denn genau Neurodermitis ist. Ich glaube, wir haben natürlich alle irgendwie so eine Vorstellung, aber ich habe es auch anfangs gesagt, es gibt ja auch irgendwie so eine Bandbreite von chronischen Hauterkrankungen. Was genau ist jetzt Neurodermitis und wie unterscheidet es sich eventuell auch von anderen Hautkrankheiten wie Schuppenflechte, Psoriasis oder Dermatitis?
Also Neurodermitis wird auch atopische Dermatitis genannt und äußert sich ja eben in diesen Hautausschlägen, juckender Haut, teilweise Quaddeln. Bei mir war es auch mit Schmerzen verbunden, also sehr stechenden Schmerzen. Und die Schuppenflechte, beziehungsweise Psoriasis, ja, da bilden sich halt dicke Schuppen auf der Haut, auf gerötete Haut.
Aber du meintest ja zum Beispiel auch, dass mit Cremes und Tabletten, dass das auch Leben retten kann. Warum genau? Also warum? Wie weit kann sowas gehen letztlich, eine chronische Hauterkrankung?
Also Neurodermitis ist ja grundsätzlich keine ansteckende Krankheit. Also es kann im schlimmsten Fall zu so einem Superherpes werden. Ja, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber offene Haut kann sich natürlich extrem entzünden und das ist dann teilweise schwer mit Haushaltsmitteln, sage ich mal, zu behandeln. Und auch im Krankenhaus, in dem zweiten, in dem ich dann war, in Neukirchen, haben sie zwar nicht mit Cortison behandelt, aber auf jeden Fall mit antibiotischen Salben und Antipilzmitteln. Und das ist bei anderen Erkrankungen auch so. Also immer überall, wo offene Haut im Spiel ist, muss man schauen, vielleicht mal einen Abstrich machen und gucken, wie es zu behandeln ist.
Woher kommt denn Neurodermitis? Weißt du das?
Grundsätzlich haben wir alle so unseren genetischen Rucksack und es ist eine Prädisposition. Ne? Also manche Menschen werden ja auch 100 Jahre alt und müssen nicht viel für ihre Gesundheit tun und andere sind viel empfindlicher. Also es gibt Studien in alle Richtungen zum Beispiel, dass dass Kinder, die Kaiserschnitt oder Bauchgeburten, sagt man ja auch mittlerweile, das bin ich auch, dass diese Kinder zum Beispiel eher dazu neigen, also Leute, die nicht von Anfang an ein starkes Immunsystem mitbekommen haben, weil man bei der natürlichen Geburt mit dem Immunsystem bzw. dem Mikrobiom der gebärenden Person ja in Kontakt kommt. Oder ob man gestillt wird oder nicht, kann schon Einfluss nehmen. Aber da gibt es ganz viel. Bei manchen bricht es ja auch dann viel später aus. Es kann auch einfach durch Extremstress passieren. Es kann durch Allergien passieren. Es kann durch hormonelle Umstellungen passieren. Aber ich glaube, grundsätzlich hat man eine Veranlagung oder nicht.
Ja, das glaube ich auch. Beziehungsweise ich zum Beispiel bin selber von Psoriasis betroffen, ne, und weiß definitiv, dass das auch irgendwie genetisch schon weitergegeben wurde, zumindest die Veranlagung. Aber was ich eben auch beobachte, ist das, wo wir jetzt ja auch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, natürlich so diese ganzheitlichen Faktoren. Ne? Also wenn man viel Stress hat, wenn man wenig schläft, wenn man, oder ich jetzt persönlich, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel auch eben keine Zeit habe, mich gesünder zu ernähren oder so viel so schnell, sag ich mal, so ganz viel, ja, schnell fraß in mich reinschoppe, dann wird es halt einfach schlimmer. Oder auch ganz klassisch so Winter, Sommer, ne, was dann sicherlich auch mit Luftfeuchtigkeit und Vitamin D, also der Sonneneinstrahlung und so weiter zu tun hat. Wie war es denn bei dir? Lass uns mal so ein bisschen über deinen Erfolgsweg dann letztlich sprechen. Nach der Klinik wahrscheinlich oder während des Klinikaufenthalts in Neukirchen. Was hast du da, was waren da so für dich die Aha-Momente?
Also ich habe mich mit allen Einflussfaktoren beschäftigt. Ich habe mich mit meinen Hormonen beschäftigt. Ich habe mich mit Allergien und Unverträglichkeiten beschäftigt. Mit einer gestörten Darmflora, die ich damals definitiv hatte. Mit Ernährung im Allgemeinen, also auch Mangelernährung oder Mangelerscheinungen. Und ja, habe einfach an allen Ecken und Enden geschaut, was ich verbessern kann, aber habe auch schnell gemerkt, dass es mir nicht gut tut, wenn ich mir zu viel Stress und Druck mache, weil ich auch noch weiß, dass ich Zeiten hatte, in denen ich wirklich Ängste vor Lebensmitteln auch entwickelt habe. Also es ging sogar so weit, dass ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, dass Öl super ungesund ist und dann habe ich angefangen, nur noch mit Wasser zu braten. Ich sehe das auch in meiner Instagram-Kommentarspalte ganz viel oder ich sehe es auch auf anderen Kanälen, dass so viel Verunsicherung herrscht. Und das war bei mir auch ein großes Thema. Und deshalb habe ich dann meine Ernährung selber umgestellt und mich mit Ganzheitlichkeit beschäftigt, aber auch angefangen, ja, mich mehr mit Fachliteratur auseinanderzusetzen und letztlich auch Ausbildung in dem Bereich gemacht, weil ich eben die Fakten kennen wollte und nicht so leicht beeinflussbar mehr sein wollte.
Und damit kam ja sicherlich auch deine Motivation, dann Neurodermitis mit gesunder Ernährung und einer ganzheitlichen Strategie zu lindern. Was genau bedeutet das denn? Du sagst ja jetzt auch, es gibt so viele Informationen, man weiß irgendwie nicht so richtig, was jetzt genau stimmt oder ne, was denn wirklich zielführend ist. Was würdest du denn sagen, sind so Hauptsachen, wo man sagt, okay, das auf jeden Fall, das und das kann man tun?
Also Gesundheit ist ja kein statischer Zustand. Wir müssen immer was tun, um gesund zu bleiben. Und es ist kein Zustand, den man immer erreicht, sondern der immer, naja, so ein bisschen float. Und für mich hat Gesundheit verschiedene Säulen. Einerseits auf jeden Fall im weitesten Sinne Ernährung, aber genauso die mentale Gesundheit, auf die wir schauen sollten. Genauso aber auch Bewegung. Das wäre alles natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, dass es verschiedene Stellschrauben gibt. Und je besser wir es schaffen, unsere Säulen im Gleichgewicht zu halten, desto besser fühlen wir uns auch.
Und dann hast du dich ja vor allem auf anti-entzündliche Ernährung spezialisiert und dort eben deine Expertise aufgebaut. Was genau kann man denn unter anti-entzündlicher Ernährung verstehen? Was genau ist das?
Anti-entzündliche Ernährung heißt, dass wir mehr gesunde und pflanzliche Lebensmittel in unsere Ernährung integrieren, die Entzündungsreaktionen im Körper nachweislich lindern können, die unser Immunsystem stärken und unsere Zellen schützen. Und im Gegenzug wird das, was Entzündungen fördert, also Weißmehlprodukte, verarbeitetes Fleisch, Zucker, insgesamt verarbeitete Lebensmittel mit vielen Zusatzstoffen, wird reduziert.
Das heißt, was, also gibt es so ganz konkrete Tipps, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe das jetzt an und möchte eine Ernährungsumstellung starten. Womit kann ich anfangen? Was würdest du sagen?
Also so ein ganz allgemeiner Tipp wäre zum Beispiel diese 5-am-Tag-Regel zu beachten. Also 3 Hände am Tag voll Gemüse und 2 Hände voll Obst. Damit macht man schon einiges richtig. Mehrfach die Woche Hülsenfrüchte essen, insgesamt bunt essen und sich damit beschäftigen, was auch Farben in Lebensmitteln ausmachen, dass sie sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die entzündungshemmend wirken, unseren Körper unterstützen, den Blutzucker stabilisieren, unseren Cholesterinspiegel senken können. Also es gibt so viel, was Lebensmittel können. Und genau, also diese bunte Palette zu nutzen, finde ich wichtig, dass man so ein bisschen im Sinne einer Regenbogendiät oder Ernährung vielleicht denkt, dass man jede Woche was Grünes isst, was Violettes, was Orangefarbenes, was Rotes.
Und das aber halt vor allem Gemüse und Obst beziehungsweise ganze Lebensmittel, hast du gesagt, ne? Was genau kann man darunter verstehen?
Ja, naturbelassen nach Möglichkeit, aber nicht nur Obst und Gemüse. Also wie gesagt, auch Hülsenfrüchte auf jeden Fall, Nüsse, Samen, Kerne, alles im Wechsel. Und da gibt es auch so eine schöne Studie, die ich auf meinem Kanal auch schon öfter erwähnt habe aus den USA, dass 30 pflanzliche Lebensmittel, verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche ein guter Richtwert sind. Und das klingt erstmal wahnsinnig viel, aber da fällt eben alles Mögliche drunter. Obst und Gemüse, Nüsse, Samen, Kerne, Kräuter. Und im Rahmen dieser Studie, ich glaube von 2022 ist sie, hat man herausgefunden, dass Menschen, die 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche zu sich nehmen, ein deutlich besseres Mikrobiom haben als jene, die nur 10 oder weniger verschiedene Lebensmittel zu sich nahmen.
Welche Auswirkungen hat denn das Mikrobiom? Letztlich, also vielleicht können wir da noch mal ein bisschen einsteigen, wo genau steckt das und was hat es für eine Auswirkung zum Beispiel jetzt auf Neurodermitis oder andere Entzündungen im Körper?
Ja, der Darm ist so ein extrem spannendes Organ und der steuert unser Nervensystem, unser Immunsystem, unser Hormonsystem und ist mit unserem Körper eng verbunden. Und grundsätzlich kann man sagen, ein starkes Darmmikrobiom macht uns auch stärker gegen Krankheiten, weniger anfällig für Krankheiten, sowohl akute Sachen als auch Sachen, die langfristig entstehen, also zum Beispiel Autoimmunerkrankungen oder auch Hauterkrankungen, die ja erst mit der Zeit sichtbar werden können, wenn wir unter anderem unseren Darm lange vernachlässigen oder eine gestörte Darmbarriere vielleicht haben, also den Leaky Gut oder einfach ein schlechtes oder ein ungesundes Gleichgewicht von Darmbakterien in unserem Körper.
Also war zum Beispiel diese Auseinandersetzung mit dem Mikrobiom und was es alles für Auswirkungen hatte. War das auch für dich dann erstmal so eine neue Erkenntnis? Oder wie kamst du tatsächlich dazu zu sagen, okay, ich studiere das jetzt, ich werde jetzt Expertin für anti-entzündliche Ernährung?
Also ein Startschuss war auf jeden Fall auch da wieder der Klinikaufenthalt, dass da eben Ärzte und Ärztinnen saßen, die das auch bestätigt haben, dass es da Zusammenhänge gibt und dass die Forschung zwar zum Teil noch in den Kinderschuhen steckt, aber dass man weiß, es gibt Zusammenhänge, also dass der Darm und die Haut kommunizieren, dass die Bakterien eine Rolle spielen, dass wir allgemein ja komplett von oben bis unten mit Bakterien besiedelt sind und die sich gegenseitig beeinflussen und es die Darm-Hautachse gibt, die Darm-Leber-Achse, die Darm-Hirn-Achse und dass alles irgendwie zusammenhängt und dass 80% unseres Immunsystems im Darm sitzen oder 80% unserer Immunzellen und es dann ja logisch erscheint, dass unser Immunsystem und damit unser Darm eine wichtige Rolle spielt, denn auch bei Neurodermitis reagiert das Immunsystem ja permanent und sendet Entzündungssignale oder entzündliche Botenstoffe.
Und trotzdem, was ich auch irgendwie spannend fand, was du ja auch anfangs gesagt hast, ist ja eigentlich die beste Prävention, diesen ganzen entzündungsauslösenden Stoffen, präventiv eigentlich vorzugehen, ne? Mhm. Warum glaubst du, ist es immer noch so schwierig? Weil ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, gut, 99% aller Menschen wissen das ja eigentlich, ne? Also wir wissen ja irgendwie auch mittlerweile natürlich, dass es nicht gut ist, zu viel Zucker zu sich zu nehmen oder Fastfood zu sich zu nehmen oder sehr fettige Sachen zu sich zu nehmen und so weiter. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ist es doch noch ein sehr, sehr großer Struggle, so dass du ja auch gesagt hast, okay, irgendwie muss da noch mehr Klarheit in die Gesellschaft oder nach draußen, ne, über jetzt die Community oder wie auch immer. Aber du hast ja auch gesagt, okay, irgendwie möchte ich mich darauf spezialisieren und meinen Lebensinhalt irgendwie damit füllen und eben vor allem auch Leute weiterhin dazu beraten. Warum glaubst du, ist es noch so schwierig? Oder beziehungsweise ich habe auch das Gefühl, es wird vielleicht auch sogar immer schwieriger, weil natürlich das Leben auch immer schneller wird und wir ja auch von der Industrie und wenn du durch den Supermarkt gehst, eigentlich nur zugetackert wirst mit eigentlich sehr, sehr ungesundem Zeug, was uns krank macht. Warum glaubst du, ist es immer noch so schwer?
Also ich glaube, darüber könnte ich stundenlang mich austauschen, weil Punkt 1 ist auf jeden Fall die Zeit. Menschen haben nicht viel Zeit und es wird, also natürlich müssen wir selber aktiv werden, aber ich finde, es wird auch sehr außer Acht gelassen, dass ja auch die Gesellschaft einfach ist, wie sie ist und es wird immer von Selbstwirksamkeit gesprochen und ja, die ist wichtig und wir können unsere Gesundheit selbst in die Hand nehmen, aber wir können natürlich auch nur bedingt unsere Umwelt beeinflussen. Ja, also ich bekomme ganz oft Nachrichten von alleinerziehenden Müttern zum Beispiel, die sagen, wie soll ich das noch in meinen Tag integrieren? Ja. Wie soll ich es machen? Oder auch überhaupt kompetente ÄrztInnen zu finden, die, oder was heißt kompetent? So und so. Natürlich gibt es super engagierte ÄrztInnen. Ich möchte auf keinen Fall ÄrztInnen-Bashing machen. Aber ich weiß selber aus meiner Erfahrung, dass es ganz viele gibt, die eben gar nicht ganzheitlich arbeiten, die das nie gelernt haben, auch sich nicht dafür interessiert haben. Genauso aber natürlich auch das Problem, dass einfach sehr wenig Zeit ist, dass die PatientInnen auch innerhalb von, also im Minutentakt, da wieder rausgescheucht werden und dann auch gar nicht so ein Bewusstsein wirklich wachsen kann, dass vielleicht dann nochmal jemand mit einem Kittel, also vielleicht eine Autoritätsperson, wo man eher sagt, okay, wenn der oder die mir das jetzt sagt, dann, ja, dann wird da schon was dran sein. Im Gegenteil, ich habe eher immer gehört, ja, Ernährung, das hat mit der Haut hat das nichts zu tun. Mhm. Und dann ist es schwer auch zu sagen, doch, ich glaube aber, dass das so ist. Und gerade wenn man in einer Lebenskrise steckt und schlimme Hauterkrankungen bringen das ja auf jeden Fall mit sich. Also ich würde sagen, ich habe in einer schweren Krise gesteckt. Das ist schwer und gleichzeitig ist man auch ja eh schon so unglücklich und dann ist Essen natürlich auch wieder tröstlich und dann sieht man vielleicht nicht sofort Erfolge und eine Pille funktioniert natürlich oder Cremes funktionieren natürlich schneller als Ernährung und das ist auch mit viel, viel mehr Aufwand verbunden, denn man muss ja erstmal Step by Step gucken, wo liegen meine Probleme, was muss ich oder sollte ich verbessern?
Ja, absolut. Und genau, ich glaube, genau diese Herausforderung besteht ja auch immer noch du wirst es sicherlich noch besser wissen, weil die Leute natürlich auch auf dich zukommen. Aber wenn man jetzt auch so an sich selber, ne, oder an sich selber guckt und sagt, okay, wenn ich das jetzt nicht irgendwie zu meinem Lebensinhalt mache, weil ich irgendwie einen anderen Job habe oder weil ich andere Verpflichtungen habe, dann ist, glaube ich, so eine Ernährungsumstellung erstmal eine richtig große Hürde, so, weil man denkt, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss ja erstmal irgendwie durch diesen Wald der vielen Ernährungstipps und was ist denn jetzt, ne, die einen sagen so, die anderen sagen, lass das Fleisch weg, dann sagen die anderen, nein, du brauchst unbedingt Eiweiße und so weiter und man ist so ein bisschen lost. Was würdest du den Leuten raten? Also gibt es so, sag ich mal, für dich so schnelle Top 3 Tipps, sagst, okay, das kannst du auf jeden Fall immer tun, ohne viel Aufwand.
Ja, es gibt jede Menge, was wir machen können. Und also das Einfachste ist für mich diese Regenbogenernährung, dass man versucht, jede Woche verschiedenfarbige Lebensmittel zu integrieren und jede Woche Obst und Gemüse mit auf den Teller zu bringen und auf keinen Fall zu streng zu sich zu sein. Also ich bin gar kein Fan davon, sich alles zu verbieten, sondern dann eher zu sagen, ich esse aber gern mal die Tiefkühlpizza, aber ich mache mir einen Salat dazu. Oder ich esse ab und zu gern Chips und mache mir dann aber gesunde Dips dazu. Dass das schon mal irgendwie aus dem Kopf ist, dass das alles mit einer riesigen Umstellung verbunden sein muss und man sich alles verbietet, weil erfahrungsgemäß funktioniert das oft nicht so gut. Und genauso kann man auch Zucker reduzieren, aber vielleicht gesündere Alternativen finden, aber trotzdem sich denken, wenn ich jetzt mal auf dem Geburtstag bin und ich habe Lust auf ein Stück Kuchen, dann esse ich das auch. Ansonsten Fakten checken und lieber einmal mehr das Handy weglegen und sich nicht immer von links und rechts beeinflussen lassen. Das kenne ich auch sehr, sehr gut, dass man dann eben auch denkt, so, okay, ich darf jetzt nur noch Fleisch essen oder ich darf nicht mehr mit Öl braten oder ich darf dieses und jenes nicht mehr. Ja, so ein bisschen bei sich bleiben und gucken, was mag ich? Wie ernähre ich mich gerne? Wie fühle ich mich wohl? Mag ich Kohlenhydrate? Mag ich sie nicht? Mag ich ja dieses oder jenes Lebensmittel? Und ja, eben bei sich schauen, was für einen selbst umsetzbar und was realistisch ist. Mhm.
Wie ging es denn bei dir persönlich weiter? Ich glaube, was du gerade auch gesagt hast, ne, man muss ja natürlich auch mal ein bisschen gucken, was passt zu mir. Also vielleicht hat man jetzt gerade bei, weiß ich nicht, ich habe das jetzt zum Beispiel bei meiner Psoriasis, dann heißt es immer, okay, du darfst nicht so viel Stress haben. So. Mhm. Und das immer, es ist so schwierig, einem sowas zu sagen, weil ich mir so denke, ja, aber was heißt denn das? Also es geht ja trotzdem nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, dann keine Ahnung, nehme ich mir 3 Monate eine Auszeit und lege mich an den Strand und dann ist alles gut, sondern es muss ja irgendetwas sein, was man gut umsetzen kann und dann eben auch diese Erfolgserlebnisse hat oder beziehungsweise auch zugucken kann, wie dann die Hautkrankheit zurückgeht. Wie war das denn bei dir, als du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich einen positiven Effekt?
Also auch da würde ich erstmal eben wieder sagen, es ist ein Teil können wir selbst beeinflussen, genau, aber ein Teil halt auch nicht. Es gibt strukturelle Probleme, es gibt gesellschaftliche Probleme. Ich für mich selber habe angefangen, Therapie zu machen. Ich habe sowohl eine Verhaltenstherapie gemacht, als auch bin ich in tiefenpsychologischer Behandlung aufgrund diverser Erfahrungen in meiner Vergangenheit. Und gleichzeitig habe ich versucht, öfter mal Grenzen zu setzen, öfter mal Nein zu sagen. Meine Haut auch angefangen als Freundin zu sehen und sie nicht mehr so abzulehnen und zu schauen, was möchte sie mir jetzt sagen, was stimmt nicht, ist es die Ernährung, habe ich was Falsches gegessen, habe ich mich vielleicht von meiner Freundin blöd behandelt gefühlt und nichts gesagt oder mache ich einen Job, der mir eigentlich überhaupt keine Freude bereitet. Aber wie du auch schon sagst, wir können natürlich nicht alles beeinflussen, wir können uns nicht immer aus allem rausziehen, aber ich habe für mich gemerkt, wenn ich trotzdem versuche, so gut wie es geht, bei mir zu bleiben und in mich hineinzuhorchen, was mir zu viel ist und öfter mal eben den Mund aufzumachen und zu sagen, nee, das passt mir nicht, das hat sich sehr, sehr positiv auf meine Haut ausgewirkt.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, der ja auch zu dieser ganzheitlichen Behandlung irgendwie gilt. und ich da gerne auf einen Satz zurückkommen wollte, den ich auf deiner Seite gefunden habe, den ich ziemlich cool fand. Es war dieses, du kannst noch so sehr deine Ballaststoffe tracken oder täglich Kurkuma zu dir nehmen, wenn du Stress oder ungelöste Konflikte mit dir herumträgst, wird deine Neurodermitis trotzdem aufblühen. Das ist ja genau das, was du eben jetzt auch sagst, ne?
Ja, absolut. Auch schön, dass du auf meinem Instagram ein bisschen gestöbert hast. ja, absolut. Ernährung ist super wichtig, aber es ist auch trotzdem ich habe trotzdem so manchmal so ambivalente Gefühle in dem Sinne, dass eben Stress auch so eine wichtige Rolle spielt und nicht nur das, was du jetzt nochmal ansprachst mit Konflikten und der mentalen Ebene an sich, sondern auch direkt auf Essen bezogen, weil ich selber weiß, wie es ist, wenn man auch Ängste vor Lebensmitteln entwickelt. Und das hat mich auf jeden Fall auch in meinem Heilungsweg erstmal ganz schön gestoppt. Also im Restaurant zu sitzen und nicht mehr zu wissen, was man bestellen kann, weil man so viel Input von außen bekommen hat und sich so viele ominöse ErnährungsexpertInnen reingezogen hat. das kann eben auch krank machen. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viel, was in unserem Kopf passiert, was wir gar nicht so greifen können, was aber doch einen großen Einfluss auf uns hat.
Lass uns gerne jetzt mal ein bisschen darüber sprechen, was ich nämlich ziemlich cool finde in deinen ganzen Entwicklungen ist, dass du ja jetzt Autorin eines Kochbuchs bist. Also das heißt, du hast ja gar nicht gesagt, okay, ich mache jetzt noch irgendwie ein Buch zu, wie ernähre ich mich richtig. Natürlich hast du das ein bisschen in deiner Community und so, aber du hast ja ein Kochbuch rausgebracht, wahrscheinlich zusammen mit deinem Freund, in da noch einen Experten gefunden hast. Wie kam diese Entwicklung und warum sagst du, okay, ein Kochbuch ist auf jeden Fall was zu antientzündlicher Ernährung, was es irgendwie noch nicht gibt, wo wir hier eine Lücke schließen können.
Wir arbeiten sogar gerade an einem nächsten Kochbuch, jetzt mit einem Verlag zusammen und ein gedrucktes Kochbuch wird das. Denn das andere war ja ein E-Book. Und ich habe schon, als ich dann angefangen habe, mich mit der Ernährung zu beschäftigen und auch meine Ausbildung zu machen. Ich bin eigentlich Texterin und habe viel Social-Media-Beratung auch gemacht und habe dann nebenbei auch immer mal wieder an meinem eigenen Kanal gearbeitet und gemerkt, dass Rezepte, also dass die Leute oft nach Rezepten gefragt haben. Und ich selber koche aber gar nicht so gerne und ich koche immer sehr simpel. Und fand dann aber die Kombi mit meinem Freund eigentlich ziemlich cool, weil mein Freund natürlich als ausgebildeter Koch sehr gut kochen kann und ich immer diese Komponente reinbringe mit, ja, wir müssen das aber irgendwie einfacher machen. Niemand wird diesen Schritt dann noch machen. Nicht nochmal das Gemüse zwischendurch berühren. Nicht nochmal extra dies und das anbraten, auch wenn es schön aussieht. Und er hat mich aber immer schon so ein bisschen bei der Rezeptentwicklung unterstützt und irgendwann ist es relativ natürlich entstanden, es ist total aus einer spontanen Idee im Urlaub heraus, dass er jetzt auch mal ein Rezept auf dem Kanal macht. Und das kam von Anfang an gut an. Und ich hatte das dann auch in der Instagram-Story einmal gefragt, ob er öfter mal Rezepte machen soll. Und die Resonanz war sehr positiv. Und dann haben wir gedacht, ja, warum nicht, machen wir das mal. Und das war im Dezember letzten Jahres. Und ja, das ist eigentlich auch der Startschuss gewesen, dass dieser Kanal überhaupt so gewachsen ist. Ich glaube, die Leute waren von Anfang an Fan dieser Kombi, weil er natürlich auch ganz viele Ideen mit reinbringt, wie man auch Sachen dann einfach gestalten kann, aber sie trotzdem cool macht und nicht langweilig und eingestaubt.
Ja, mega. Was würdest du denn sagen, sind so deine Favorite-Rezepte, die du uns hier vielleicht auch mal verraten kannst, wenn du sagst, das ist super, wenn man jetzt sich antientzündlich ernähren möchte, nicht viel Zeit in der Küche verbringen möchte, worauf muss man vielleicht auch achten bei der Zubereitung und immer so dein Essen to go.
Auf jeden Fall Salate in allen Variationen, weil Salate ist jetzt wahrscheinlich kein Geheimtipp, aber eine wunderbare Möglichkeit, vier verschiedene bunte Lebensmittel in eine Mahlzeit zu integrieren. Auf jeden Fall immer gerne mit Ballaststoffen und Proteinen kombiniert, damit wir auch schön satt werden. Dann Dressings in allen Variationen. Ich mache überall eigentlich Tahini rein, wo es passt, weil es eine gute Quelle für Kalzium und Magnesium ist und eben auch sättigt. Gegen Herbst schwenke ich dann eigentlich immer zu Ofengemüse um. Gleiches Prinzip. Auch da kann man so schnell so viele verschiedene Lebensmittel verarbeiten und auch wieder mit verschiedenen Dips und Dressings arbeiten, mit Kräutern. Frühstück variiert immer mal so ein bisschen, aber auch da versuche ich gerne so ein bisschen Genuss auch mit reinzubringen. Also, dass ich mir zum Beispiel gerne einen Chia-Pudding mache, in den dann aber Schokolade mit reinkommt. Oder versuche täglich irgendwie Beeren noch mit einzubauen. Das ist also ist eigentlich so mein Go-To und alles andere, ja, was wir auf dem Kanal viel machen. Also, ja doch, ich glaube, wir machen primär Salat und Ofengemüse tatsächlich, weil wir sehen, dass die Leute das auch toll finden und das auch viel suchen.
Wie ist es denn mit Fleisch? Und du hast ja gesagt, antientzündlich ist auf jeden Fall viel pflanzlich, aber wie verträgt sich Fleisch oder tierische Produkte, können wir ja mal sagen, auch ne, was Käse, Eier und so weiter, Milch angeht, und Neurodermitis oder andere Grundschauterkrankungen?
Ja, also ich persönlich ernähre mich größtenteils pflanzlich, aber nicht nur. Und es gibt Studien, die zeigen, dass NeurodermitikerInnen oft zum Beispiel auf Milchprodukte reagieren oder dass allgemein auf antientzündliche Ernährung bezogen, dass Schweinefleisch Arachidonsäure enthält, wiederum entzündliche Botenstoffe sendet, Entzündung fördert und so weiter. Aber ich weiß auch, dass es ja Menschen gibt, die haben vielleicht gerade Unverträglichkeiten, die haben einen sehr eingeschränkten Speiseplan. Und deshalb würde ich nie sagen, das musst du auf jeden Fall streichen, das darfst du nicht mehr essen. Das ist individuell, aber trotzdem sollte der Fokus liegen auf pflanzlichen, naturbelassenen Lebensmitteln nach Möglichkeit. Und wenn man zum Beispiel gerade einen sehr empfindlichen Darm hat und Rohkost nicht so gut verträgt, dann kann man das Gemüse ja dämpfen oder im Ofen rösten. Also der Fokus sollte für mich auf pflanzlicher Ernährung liegen. Und ethische Aspekte spielen natürlich eh immer mit rein, ob man jetzt Milchprodukte und Fleisch konsumieren möchte oder nicht. Aber so wie Neurodermitis alleine schon eine komplexe Erkrankung ist, zieht sich das ja auch durch alle anderen Erkrankungen, die mit entzündlichen Prozessen zu tun hat. Also eine Person, die Endometriose hat, würde ich wieder andere Sachen empfehlen als eine Person mit Neurodermitis.
Ja, warum?
Also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber obwohl in dem Fall passt es sogar ganz gut. Also histaminarme Ernährung kann da zum Beispiel ein Thema sein, kann in dem Fall sogar für beide Erkrankungen ganz nützlich sein. Aber Menschen bringen unterschiedliche Probleme mit sich bei Endometriose, um bei dem Beispiel zu bleiben, kann zum Beispiel auch eine Glutenunverträglichkeit vorliegen. Das ist recht häufig zu beobachten. Was für eine andere Person aber vielleicht wieder gar nicht der Fall ist. Und so ist es auch mit tierischen Produkten oder mit Milchprodukten. Und ich finde es grundsätzlich gut, es mal wegzulassen, es auszuprobieren, ob es hilft. Eben auch eh aus ethischen Gründen, aber rein gesundheitlich kommt es drauf an, wo man gerade steht, was man gerade verträgt, wie man sich trotzdem einen gesunden Speiseplan zusammenstellen kann. Ja.
Auf jeden Fall. Gibt es denn irgendeine Geschichte oder eine Erfahrung, die du vielleicht auch aus deiner Beratung heraus so mitverfolgt hast, die dir so besonders positiv oder auch negativ in Erinnerung geblieben ist?
Also ich jetzt gerade berate ich tatsächlich nicht, weil ich mit einer befreundeten Ärztin an einem Konzept arbeite, mit dem wir zusammen ganzheitlich arbeiten möchten, weil ich in meiner Beratung immer wieder gemerkt habe, dass mir an gewissen Stellen die Hände gebunden sind. Manche Sachen darf ich ja auch gar nicht. Ich darf auch nicht praktizieren in dem Sinne. Und ich halte mich da auch immer an meine Grenzen. Und ich glaube, mit ihr zusammen als Ärztin haben wir da nochmal ein viel größeres Spektrum, wie wir gemeinsam beraten können. Deswegen jetzt gerade berate ich nicht. Aber aus der Vergangenheit weiß ich oder ist mir immer aufgefallen, wie krass die Verunsicherung ist. Also wie viel Ängste die Leute mitbringen. Und wie gut es ist, dann man irgendwie einmal einen schönen Fahrplan zu bekommen, an den man sich hält. Und dann versucht nicht ständig nach links und rechts zu schauen und sich nicht immer wieder durch Social Media unter anderem in irgendeine Richtung schieben zu lassen, die der Gesundheit nicht zuträglich ist, also vor allem der mentalen.
Also gibt es irgendwas, ne, wenn du jetzt auch sagst, okay, wir arbeiten an einem Konzept, was ganzheitlicher ist, auch mit einer Expertin jetzt im medizinischen Bereich, kann ja sein, dass du sagst, okay, da sind einfach noch sehr viele Defizite, da würde ich mir wünschen, dass, weiß ich nicht, mehr Aufklärung passiert oder dass man dass das etablierter ist, dass es eben ganzheitliche Ansätze gibt, um chronische Hauterkrankungen jetzt dabei zu bleiben oder auch Darmerkrankungen zu behandeln.
Ja, also unser Gesundheitssystem ist natürlich ein Problem. Also das, was wir anbieten werden, das sind ja auch privat. Also das sind Privatleistungen auch. Die kosten Geld natürlich. Ich würde mir wünschen, dass unser Gesundheitssystem, also dass sie es mehr Zeit lassen würde, um ordentlich hinzugucken. Ja, und wir versuchen es bestmöglich, wir versuchen diese Lücke bestmöglich zu schließen und das Beste irgendwie aus Ganzheitlichkeit und dem, was man im Medizinstudium lernt, zu kombinieren, das hoffentlich erschwinglich zu machen. Ich möchte auf jeden Fall auch immer, dass es Angebote gibt, die sich alle leisten können, dass die Menschen leichte Hilfsmittel an die Hand bekommen, dass sie nicht monatelang auf einen Arzttermin warten müssen, der nichts bringt, oder Tausende von Euros investieren müssen, um sich besser zu fühlen. Und ja, also auch dafür ja auch der Kanal, da stelle ich ja ganz, ganz viel auch kostenlos zur Verfügung, dass die Leute sehen, hey, so kompliziert muss es gar nicht sein. Natürlich können Krankheiten komplexe Probleme mit sich bringen und man muss Step by Step schauen, wo ich anfange, aber eine Ernährungsumstellung ist gut, mehr Obst und Gemüse zu essen ist gut, kassenärztliche Leistungen in Anspruch zu nehmen, die für Unverträglichkeiten zum Beispiel geeignet sind. Oder einfach mal selber ein Ernährungstagebuch führen und schauen, was man verträgt und was nicht. Kann eben auch helfen und das ist kostenlos.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch diese Folge hier hören. Da haben wir jetzt ja auch schon einige Tipps. Vielleicht hast du noch so deinen allerliebsten, besten Tipps für so eine ganzheitliche, gute Ernährung, aber eben auch Körpergefühl und Wohlbefinden, was alles mit reinspielt. Vielleicht hast du ja so einen Trick, den du auch selber gerne anwendest.
Also ich finde, kleine Veränderungen können schon ganz viel bewirken. Und ich mag gerne die 80-20-Regel, was dann vielleicht für manche schon eine größere Veränderung ist, aber man kann das ja individuell anpassen oder sich in die Richtung entwickeln. Also 80% gesund und ausgewogen essen und darauf achten, dass wir verschiedene Nährstoffe zu uns nehmen, besonders antientzündliche Komponenten integrieren. Aber auch 20% lassen für Genuss. Also ich mittlerweile genieße auch naturbelassene, gesunde Lebensmittel, aber das hat sich bei mir auch geändert. Also früher sah mein Speiseplan komplett anders aus und ich habe auch gerne mal einfach eine Tüte Gummibärchen zum Abendessen gegessen. Also ich weiß, was es für ein Weg ist, so dann auf einmal abends da zu sitzen und Gemüse zu essen, wenn man das überhaupt nicht gewohnt ist. Aber ich finde die 80-20-Regel gut, die nimmt den Druck ein bisschen raus und man hat trotzdem den Fokus auf gesunden Lebensmitteln, aber man lässt sich auch Raum für anderes. Und bei mir hat sich das, und auch bei meinem Freund, hat sich das über die Zeit ganz natürlich entwickelt, dass wir gemerkt haben, oh, okay, uns geht's ja besser. So, wir schlafen besser, wir fühlen uns besser, wenn wir nicht mehr die Tüte Chips essen. Ja, wir haben mehr Energie den Tag über. Und dann ist es Stück für Stück immer natürlicher geworden, dass wir viel mehr Gesundes und weniger Entzündungsförderndes gegessen haben. Aber trotzdem nicht so viel Druck machen.
Ja, finde ich jetzt ein sehr, sehr schöner Abschluss und finde ich eben auch gerade bei deiner Geschichte sehr besonders, weil du selber diesen Weg gemacht hast und damit dir auch einfach zeigen kannst, es ist machbar, es ist schaffbar und es ist ohne sich trotzdem irgendwie völlig verrückt zu machen oder jetzt sein komplettes Leben auf den Kopf zu stellen. Vielen Dank auch dafür, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast und die vielen Tipps. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns vielleicht wieder hören mit deinem neuen Buch und vielleicht auch mit deinem neuen Konzept. Das klingt auf jeden Fall mega spannend und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel drin steckt, was noch viel mehr unter die Leute muss.
Danke, danke. Ja, ich fand es auch schön und ich wette, ich gehe hier gleich aus diesem Raum und mir fallen noch 1000 Sachen ein, die ich gerne noch gesagt hätte. ja, aber ich hoffe, ich konnte ein paar gute Denkanstöße mitgeben. Und kommen natürlich gerne wieder.
Ja, super gerne. Lass uns da auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Danke dir.
Danke auch. Bis bald.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne 5 Sterne. Da würden wir uns sehr freuen. Und mehr gibt es dann natürlich auch schon in 14 Tagen hier beim Vital Podcast. Begrüße ich nämlich Ernährungswissenschaftler und Pharmakologe Dr. Martin Schmollig. Und Wir gehen den ganzen Food-Trends auf Social Media auf den Grund und prüfen sie, denn dort herrscht absolut eine ernährungsmedizinische Überinformation und der Ernährungswahn ist vor allem bei einer vermeintlichen Social Media Expertise besonders gefährlich. Wir helfen aus und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören, folgt uns gerne bei Instagram, Facebook oder auch auf vital.de. Und ihr könnt natürlich wie immer ins Vital-Printheft schauen und uns auch euer Feedback schicken, einfach per Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.